ARD.
SWR Kultur. Forum.
Unser Thema heute: Betrachtung eines Politischen. Wer war Thomas Mann? Michael Kühler am Mikrofon begrüßt Sie zu diesem SWR Kulturforum am 6. Juni. Da jährt sich Thomas Manns Geburtstag zum 150. Mal. Die Frage scheint merkwürdig zu sein, wer war Thomas Mann? Wir kennen ihn natürlich als Literaturnobelpreisträger, als Verfasser großer Romane wie Buddenbrooks, Zauberberg, Dr. Faustus, viele Erzählungen, Tod in Venedig, viele Verfilmungen, biografische Porträts sind über ihn erschienen. Aber unser Titel spielt ein wenig an auf einen Essayband von 1918, die berühmten Betrachtungen eines Unpolitischen. Wir wollen aber den politischen Thomas Mann betrachten, den poetischen Thomas Mann und fragen, kennen wir eigentlich auch den anderen, den engagierten Demokraten? Kennen wir den Zionisten? Kennen wir den Exilanten? Den Freund amerikanischer Massenkultur? Oder kennen wir nur den Repräsentanten der deutschen Hochkultur? In der Tradition Goethes. Ein Goethe am Pazifik vielleicht im Exil? Sondern was ist mit dem Mahner vor politischen, vor menschlichen Abgründen? Wer ist dieser andere Thomas Mann und was lesen wir an ihm heute gerne? Wie lesen wir ihn und was und wem schenken wir da Aufmerksamkeit? Wir wollen das tun zusammen mit Dr. Rolf Füllmann. Er ist Privatdozent für Literaturwissenschaft an der Universität in Köln, hat auch eine Thomas-Mann-Einführung verfasst, eine Literaturkompakt mit vielen Abbildungen drin. Bei uns ist auch Dr. Kai Siener, Professor für Literaturwissenschaft in Münster, und er gibt zusammen mit seinem amerikanischen Kollegen die Schriften aus dem amerikanischen Exil heraus, die Essays, die Thomas Mann da geschrieben hat von 1939 bis 1945. Und bei uns ist auch Frau Dr. Julia Schöll. Sie ist Professorin für Literaturwissenschaft in Braunschweig. Frau Schöll, seit Ende Mai kann man bei Playmobil eine limitierte Auflage von Thomas Mann ersteigern für 8,99 Euro inklusive Versand. Man sieht ihn im Sommeranzug mit Hut und Stock und er hat die Buddenbrooks offenbar in der Hand. Wenn es soweit ist, dass ein Literat als Playmobil erscheint, dann ist er doch endgültig ein Mythos, oder?
Naja, dann ist vielleicht einfach Thomas Mann, ja. Ich wusste noch nichts von dieser Playmobil-Figur und jetzt weiß ich wahrscheinlich, was ich von meinem Lehrstuhlteam zum Geburtstag geschenkt bekomme. Die lieben so etwas. Ja, ist man damit gleich ein Mythos? Nein, ich glaube, Playmobil springt auf die Welle auf, die man gerne gerade reitet, und da finden sie auch Luther, und deswegen glaube ich auch nicht, dass Luther jetzt gerade so ein großer Mythos ist. Nachdem das Lutherjahr vorbei war, war es wieder sehr ruhig um Luther oder wurde es wieder sehr ruhig um Luther, und wahrscheinlich wird mit Thomas Mann etwas Ähnliches passieren, wenn dieses aufgeregte Thomas-Mann-Jahr wieder vorbei ist, und dann wird sich die Playmobil-Figur eventuell auch nicht durchsetzen.
Ja, aber hat er nicht doch von Anfang an immer so ein bisschen den Mythos vom Seher, vom deutschen Seelenautor verkörpert? Ich habe mir gerade eine historische Aufnahme vom WDR von 1932 besorgt, wo er in hohem Ton spricht, autobiografisch über die Buddenbrooks, über das stammesmäßig familiäre, in so einem paternalen Ton, Kai Siener.
Also, ich will jetzt auch nicht zu viel machen aus dieser Playmobil-Figur, aber ich will vor allen Dingen auch nicht zu ernst damit umgehen. Es ist ein Gag und als solcher ist es ja auch irgendwie witzig. Aber es wird doch eine gewisse kulturelle Tendenz darin erkennbar, nämlich diese überlebensgroße Figur, Thomas Mann, larger than life, zu verkleinern, ihn irgendwie auch zu komisieren,
zu karikieren,
buchstäblich greifbar zu machen, hier in Form einer Spielfigur. Und das erleben wir nicht nur hier in diesem Fall, sondern auch an ganz vielen anderen Stellen. Ich denke etwa an den Umgang mit den Tagebüchern. Neuerdings werden aus den Tagebüchern Passagen herausgegriffen, die Thomas Mann als allzu menschlich darstellen. In seiner ganzen Körperlichkeit, in seiner Schrulligkeit, in seiner Manierlichkeit, in seiner Nervosität. Und da gibt es ein starkes kulturelles Bedürfnis, glaube ich, ihn irgendwie auf das menschlich Nachvollziehbare, uns auch Gleiche, geradezu herunterzubrechen. Kann man machen, aber es geht eben auch einher mit einer gewissen Gefahr, nämlich diese Jahrhundertfigur Thomas Mann irgendwie aus dem Blick zu verlieren, und am Ende sieht man nur noch irgendwie Stuhlgang und schlechten Schlaf und Eheprobleme und all das.
Wir werden ihn erst verstehen und sein Werk, sobald man sich nicht mehr um das kümmert, was im Baedeker steht. Berühmter Ausspruch von Theodor Wiesengrund, Adorno, Rolf Füllmann. Ist das immer noch so der Heros, oder würden Sie zustimmen, was Sina sagt, wir sind gerade dabei, ihn zu infantilisieren, um ihn begreifbar zu machen?
Na, ich weiß es nicht. Also ich glaube, man hat auch so eine Tendenz, ihn zu fiktionalisieren. Also Martin Lore, Teufelsbruder, Thomas Mann als Teufelsbündner, Thomas Mann, Krimis und so weiter und so fort. Ich sehe sie da nicht unbedingt eine Tendenz, ihn da ins Banale hinunterzuziehen, sondern im Grunde genommen, dass Thomas Mann über sich hinauswächst. Und zwar hinauswächst in fiktionale Sphären, hinauswächst in ja eine Figur der Alltagskultur. Und das ist im Grunde genommen gar nicht eine Banalisierung, sondern eine Universalisierung Thomas Manns.
Woran machen Sie das fest? Also es gibt ja eine Menge Filme, gerade gibt es einen Kinofilm, der im Übrigen nicht so gut läuft, glaube ich. Bekenntnisse des Hochstaplers Thomas Mann heißt der. Es gibt Romane, Pleschinski mit seiner Königsallee. Also es gibt Literatur über Thomas Mann, Filme. Ja. Frau Schöll, Sie haben sich, glaube ich, auch ein bisschen gestoßen an den Verfilmungen. Ich glaube, die ist schon 20 Jahre alt, von Brelöhr und so weiter. Was sagen Sie dazu, Frau Schöll?
Ja, also mit diesen Verfilmungen kann ich ja sowieso immer wenig anfangen, genauso wie mit den Dramatisierungen. Also jemand hat mir gerade erzählt, er wäre in Stuttgart in den Buddenbrooks gewesen. Ich dachte, wie in den Buddenbrooks? Okay. Also diese Dramatisierung, der Versuch...
Zauberberg gibt es alles, auch für die Bühne.
Ja, den Josef gibt es ja auch dramatisiert. Und es mögen irgendwie schon, wenn sie adaptiert werden, gute Texte geworden sein. Aber ich glaube nicht, dass wir diesem monströsen Werk irgendwie näher kommen, wenn wir so verzweifelt versuchen, es klein zu machen. Ich glaube, diese Tendenz, es irgendwie ihn handhabbar zu machen, die gibt es schon sehr lange. Es gab ja vor kurzem dieses Heft Zeitgeschichte, da hat Kaisina, glaube ich, auch was geschrieben, oder habe ich das richtig gesehen? Ja. Und da wurde ich gebeten, etwas zur Gegenwartsliteratur und Thomas Mann zu schreiben. Und mein Aufhänger war sozusagen diese berühmte Umfrage von Reich Ranitzky 1975, was halten Sie von Thomas Mann? Und das ist natürlich eine interessante Frage, die wurde 2001 nochmal wiederholt. Ich habe sie gerade in meinem Hauptseminar wiederholt und habe meine Studierenden gefragt, was halten Sie eigentlich von Thomas Mann? Und es ist eigentlich, wie es in allen Umfragen bisher war. Es ist sehr durchwachsen. Also nun habe ich jetzt eine Gruppe von Studierenden vor mir und keine, ich sage jetzt mal Profis vielleicht oder noch nicht Profis auf diesem Gebiet, aber natürlich haben sie eine Meinung dazu und sie haben sich mit diesen Texten auseinandergesetzt und die einen finden sie großartig und versinken in diesen Texten und die anderen denken, nein, was ein prätentiöses Gerede und warum braucht der Mann immer so lange, bis er auf den Punkt kommt? Und das sind eigentlich die Reaktionen, die es immer gab. Es gibt die großen Fans und es gibt die sich abstoßen sozusagen von dieser Figur. Aber was ich eben merke, so diese Privatperson Thomas Mann, die interessiert eigentlich meine Studierenden überhaupt nicht. Also das liegt vielleicht auch daran, dass ich mich persönlich nicht für diese Privatperson interessiere, sondern wenn ich mich für Thomas Mann als Mensch interessiere, dann für den sozusagen die öffentliche Figur Thomas Mann. Und das halte ich schon für wichtig, dass wir uns auf Texte konzentrieren und auf das, was er öffentlich gezeigt hat, weil was kümmert mich sein Stuhlgang?
Machen wir, bevor ich Sie nach Ihren Lektüreerfahrungen auch im Umgang mit Studenten frage, Sie haben gerade ein wichtiges Stichwort gesagt, unser Gespräch heißt Betrachtung eines Politischen. Kaisina, Sie haben gerade auch ein Buch vorgelegt über Thomas Mann als politischen Aktivisten und Zionisten, über seine Palästina-Reise 1930 und so weiter. Trügt mein Eindruck, dass wir früher nur den literarischen, Klammer auf, und nicht den politischen Thomas Mann wahrgenommen haben. Und heute ist es umgekehrt, dass wir bevorzugt den politischen uns angucken und weniger den literarischen. Rolf Hüllmann hat zum ersten Mal genickt und zugestimmt.
Ja, das ist sicherlich so. Also das ist ganz klar. Ich habe zwei Abschlussarbeiten, das Kampf auch von den Studierenden aus, die sich mit dem politischen Thomas Mann beschäftigen möchten. Ja, und das ist eine ganz wichtige Sache, diese Psychologie des Faschismus von Thomas Mann, die lange Zeit bei anderen eher sagen wir, marxistischen Faschismustheorien obsolet war. Das ist etwas, auch durch die aktuelle politische Situation, das viele anzieht, also auch viele Studierende anzieht. Bruder Hitler in den Seminaren, ein sehr beliebter Text. Das ist etwas, das wirklich aktuell ist. Der Literat tritt nicht zurück, aber der Literat wird auch mit politisch angehauchten Texten wie beim Propheten, was zunächst einmal als Dreck von Thomas Mann selber bezeichnet wurde, dann aber wieder einging, Jahrzehnte später in Dr. Faustus, eine merkwürdige, verschwörungstheoretische Gestalt tritt da auf in der Bohème um 1900 in München und verkündet, übergebe euch zur Vernichtung die Welt. Als er das schrieb, war das Thomas Mann gar nicht so bewusst, was er da schrieb. Und später hat er dann wirklich da erkannt, dass er in Nuze eine eine Massenpsychologie, eine obskurantistische entdeckt hatte und das dann wieder in den 40er Jahren in den Dr. Faustus implementiert. Und das sind Texte, auch fiktionale Texte, die junge Leute heute sehr interessieren.
Eine Sekunde müssen wir Aufklärungsarbeit leisten. Wir sind gerade bei dem politischen Komplex. Da müssen so 3-4 Schriften einmal kurz genannt werden, damit wir Bildungspflicht sozusagen nachkommen. Da ist der wichtige Text von 1922 von Deutscher Republik. Da ist Deutsche Ansprache, Appell an die Vernunft von 1930. Da ist Brief an die Universität Bonn 36, 37. Ich könnte jetzt so weitermachen.
Ja, und das aus meiner Sicht politische Hauptwerk, da sind die Reden an deutsche Hörer aus
41, 45,
dem kalifornischen Exil. Und da bin ich schon an dem Punkt, den Herr Füllmann auch angesprochen hat. Ich würde die Grenze zwischen dem Literarischen und dem Politischen gar nicht so scharf ziehen. Ja. Und das Problem war es vielleicht in der Vergangenheit, dass man diesen gesamten politischen Komplex entweder ignoriert hat oder herabgewürdigt hat aus sehr naheliegenden Gründen. Die Gründe wurzeln, die wurzeln tief in der westdeutschen Nachkriegsmentalität. Ja. Das war sozusagen, das war Reaktanz. Ja? Es gibt Sätze in diesen politischen Schriften, die bis heute provozieren. Wenn ich in Veranstaltungen zu meinem gerade von Ihnen benannten Buch aus den Reden an deutsche Hörer lese, die Statements zur Bombardierung Lübecks etwa, da stockt den Leuten der Atem und sie müssen sich weiterhin dazu verhalten. Das ist unbequem, es ist ungemütlich. Man muss die eigene Komfortzone einfach verlassen in der Konfrontation mit diesen Texten. Und das ist natürlich gleichzeitig auch ein Moment der Ansprache. Ja, hier lässt sich ansetzen, hier lässt sich weiterarbeiten. Hier kann man dann vorangehen und kann dann etwa die rhetorischen Strategien in diesen Reden analysieren. Man kann die Bezüge auf die Bibel oder die Wagnersche Mythenwelt sich anschauen und wie Thomas Mann sehr geschickt und raffiniert und suggestiv damit arbeitet. Übrigens eine ganz andere Sprache, die er da verwendet, als diejenige, die man ihm zuschreibt. Das ist ja auch ein Klischee, ne? Aber diese langen, manierierten, parfümierten Sätze irgendwie, wie gesagt, ein Klischee, das trifft hier auf keinen Fall zu. Es ist auch dort etwa, was mich dann immer besonders auch bewegt, wenn er etwa anfängt, über den Holocaust zu sprechen und die Sprache plötzlich ganz karg wird. Es gibt eine ganz späte Rede von 45, glaube ich, wo er über die Lager von Auschwitz und Birkenau spricht. Das ist eigentlich der Anfang, muss man sagen, der Auseinandersetzung mit dem Holocaust in Deutschland. Ein Satz noch und er wird völlig parataktisch. Er erwähnt dann nur noch einzelne Worte. Er sagt dann Chlorgasröhren, Menschenknochen, Kinderschuhe und dann folgt die Frage, wisst ihr Deutschen das? Habt ihr davon gehört? Das hat nichts zu tun mit irgendwie dem klassischen, klischeehaften Thomas Mann-Bild, sondern das sind wirklich ganz raue, wenn man so will, also sehr handgreifliche, sehr, ich würde eben sagen, aktivistische, auf eine bestimmte Meinungsbildung zielende Texte.
Ja. Der Enkel hat mir das auch erklärt, Friedo Mann hat mir jetzt erklärt, dass er seit der 38 in Amerika war und vor tausenden Menschen gesprochen hat, dass es sein Ziel war, Amerika in den Krieg gegen Hitlerdeutschland zu führen und zu aktivieren. Frau Schöll, ich weiß nicht, würden Sie mitgehen, was Kaisina sagt, in dem Gesamtwerk machen doch die Reden und Aufsätze 4 Bände aus, das sind in meiner Frankfurter Ausgabe allein ein Drittel. Das heißt, da gibt es nicht den literarischen Thomas Mann hier und jenseits den politischen, sondern das müssen wir zusammendenken, oder?
Ja, also bei mir, in meinen Arbeiten zu Thomas Mann habe ich das schon immer getan. Also für mich war das literarische Werk und das politische Werk waren immer eins. Und ich habe auch die politischen Bemerkungen in den Tagebüchern, in Briefen immer sozusagen als literarische Texte gelesen und sie daneben gelegt. Also mich hat sozusagen am Tagebuch nicht dieses Enthüllende interessiert, sondern das, was darin tatsächlich reflektiert wird über sein Verhältnis zu den USA, das Verhältnis zu diesem Krieg, auf dieses Warten und Hoffen auf den Kriegseintritt der USA, seine Bewunderung für Roosevelt. Diese Dinge werden ja auch im Tagebuch reflektiert und insofern ist das für mich ein spannender literarischer Text. Aber vielleicht noch mal kurz zur Ehrenrettung der Thomas-Mann-Forschung. Es gibt natürlich schon immer große Thomas-Mann-Leser, die das Politische mitgelesen haben. Helmut Koopmann, Hans-Rudolf Vaché, Hermann Kurzke, die haben schon immer den politischen Thomas-Mann mitgelesen. Es gab aber natürlich auch die andere Tendenz, das verzweifelte Bemühen, immer zu sagen, die Wende zur Weimarer Republik, das Bekenntnis zur Demokratie, die amerikanischen politischen Schriften, das ist eigentlich gar nicht der echte Thomas Mann, sondern der echte ist der davor von den Betrachtungen und vom Zauberberg und von der Begeisterung für den Ersten Weltkrieg. Das ist natürlich ein politisches Programm gewesen, das hat Kaisina ganz richtig natürlich beschrieben. Und ich glaube, von diesem Thomas Mann-Bild sind wir nun natürlich sehr weit entfernt.
Neulich saßen wir mit einem anderen Forscher zusammen, Kassier, mit Volkmar Hansen, der sagte wörtlich, seit 1896, 97, seit Thomas Mann für den Simplicissimus eine satirische Zeitschrift geschrieben hat, ist er eigentlich ein Linksliberaler. Ja, also die Betrachtungen des Unpolitischen sind ein unappetitlicher Ausreißer vielleicht. Ja. Er ist ein brillanter Analytiker auch des Populismus von damals und deshalb heute so lesenswert, Rolf Hümmer?
Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Und man muss sagen, in dieser Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ist er radikaler als Bertolt Brecht. Bertolt Brecht hat in Bezug auf die Kriegsführung geschrieben, züchtigt den Gekreuzigten und der Gekreuzigte ist das deutsche Volk. Bertolt Brecht wähnte antifaschistische Fabriken im Hitlerdeutschland und hat sich sehr gestört an der Radikalität Thomas Manns in Bezug auch in Deutsche Hörer, dann auch noch seine Frau dann entsprechend angegriffen. Also diese, ja, ich würde sagen, jakobinische Radikalität Thomas Manns, die ja auch zur Bürgerlichkeit gehört, sage ich hier mal als Rheinländer, das ist etwas, was der deutschen Bürgerlichkeit fremd ist und das ist etwas, was man auch ja, vielleicht gerade jetzt entdeckt.
Ne? Ja. Also das sind natürlich tolle Sätze, denn also Demokratie ist Denken, das heißt alles andere, ja, oder solche Sätze.
Und
der Veitstanz des Fanatismus, was für eine geniale Beschreibung der NS-Konjunktur ab dem September 1930.
Ja, also er entwickelt eine eigene Faschismustheorie, die er dann auch literarisch sozusagen ins Experimentierfeld schickt in der Novelle Mario und der Zauberer. Ja. Wichtig ist es vielleicht noch zu ergänzen, es ist aber eben nicht alleine das Denken, das Sie gerade erwähnt haben, ne? Sondern es ist auch Handeln und zwar auch sehr konkretes Handeln. Die
Klären
Reden,
Sie uns auf,
Katina. Die Reden selbst werden damals von einem, in den 20er Jahren, von einem sozialdemokratischen Politiker als handelnde Reden bezeichnet. Sie haben auch einen starken performativen Gestus. Zum Teil tritt Thomas Mann auf, etwa, ich glaube 1932, oder 30, Anfang der 30er Jahre, in einem Arbeiterheim in Wien. Der Bürgerkünstler Thomas Mann geht nach Wien in ein Arbeiterheim und sagt, allein, dass ich hier stehe als Bürger, das ist Demonstration, das ist schon Kundgebung, dass ich meinen Körper sozusagen hierher trage und begreift es als ein Zeichen der Solidarisierung. Der Platz des Bürgertums ist heute an der Seite der Arbeiterschaft. Daraufhin hat ihm übrigens Bertolt Brecht geschrieben und gesagt, oder seine Ehrerbietung kundgetan. In dem Moment schließt sich, die waren sich Spinnefeind, aber in dem Moment, für einen ganz kleinen Moment, schließt sich sozusagen die Volksfront.
In Kalifornien gab es Funkenflug, wenn die in der Villa Aurora von Feuchtwanger aufeinander trafen.
Und was noch hinzukommt, worauf ich auch hinweisen möchte, das eine ist das Reden, das andere ist aber noch das Handeln in einem noch sehr viel konkreteren Sinne. Thomas Mann, ab dem Mitte der 20er Jahre ist er in so vielen Komitees, Vereinigungen, Interessenverbänden, unterstützt so viele Vorhaben durch die Unterschrift von Petitionen, von offenen Briefen, formuliert Statements hier und da und das alles, und darauf haben Sie gerade hingewiesen, in Abgrenzung von der politischen Rechten, die er bereits Anfang der 20er Jahre, noch vor der Republikrede, in aller Schärfe erkennt. Da spricht er vom Hakenkreuz-Unfug und verweist unter anderem auf antisemitische Agitation gegen den neuen Newton, also gegen Albert Einstein an der Münchner Universität. Später hat er gesagt, wenn der Kahn sich nach rechts oder nach rechts zu kentern droht, dann gehe ich instinktiv nach links. Es ist eine taktische Parteinahme, um die Mitte zu stabilisieren. Und damit eben diese junge, zerbrechliche Weimarer Republik fortbestehen zu lassen.
Die Performance wird zum Teil ja auch inszeniert. Also zum Beispiel in von Deutscher Republik ist dann von Scharren einem
1922 im Jahr der Ermordung von Außenminister Rathenau.
Genau, richtig.
Und da ist es dann, lebe die Republik sind die Schlussworte und er spricht von Vater Ebert, vom sozialdemokratischen ersten demokratischen Reichspräsidenten.
Ja. Vater Ebert. Ja, Vater Ebert, genau. Und implementiert in diesem Text sind, man scharrt. Also irgendwelche rechten jungen Zuhörer scharren dann bei dieser Rede Thomas Manns. Wahrscheinlich ist das gar nicht so geschehen, aber das wird eingebaut, also diese Auseinandersetzung mit Unmutbekenntnissen, die es vielleicht während der Rede selbst gar nicht gegeben hat, um eben auch im Handeln, auch im oppositionellen Handeln zu dieser Rede, ja, eine Auseinandersetzung zu inszenieren.
Nach diesen ersten 20 Minuten, Frau Schöll, Sie gehen mit, das tun Sie von Anfang an, dass wir den politischen mindestens genauso gleichwertig lesen müssen wie den literarischen Thomas Mann, ne?
Ja, da gehe ich mit. Also ich kann es sehr unterstützen, was Kaisina sagte, dass dass wir wirklich dieses politische Handeln mal in den Vordergrund auch rücken. Dieser Haushaltmann im kalifornischen Exil ist ein Großbüro für die Rettung von Exilantinnen und Exilanten.
Das Weiße Haus des Exils.
Genau. Katja Mann, Erika Mann, x verschiedene Sekretärinnen, Sekretäre arbeiten da Tag und Nacht, kann man sagen, an diesem Projekt.
Wie haben Sie das genannt?
So viele
das Großbüro der Flucht? Oder was
Großraumbüro, genau. So eine Art Großraumbüro für Exil. Also man merkt auch an den vielen Korrespondenzen, dass für viele Menschen, die es schaffen, in die USA zu kommen oder immer noch hoffen, aus Frankreich zum Beispiel herauszukommen, dass Thomas Mann eine Ansprechperson ist tatsächlich. Die schreiben den Briefe und sie möchten von ihm gerettet werden, sage ich mal. Also jetzt nicht so im persönlichen Sinne, sondern sie wissen, dass dort Fäden zusammenlaufen. Das ist natürlich wichtig. Aber, jetzt kommt noch ein Aber. Es gibt natürlich, das darauf wurde auch schon hingewiesen, natürlich auch diese Texte und Handlungen, die irritieren. Ich denke zum Beispiel an seine Reaktion, als sich Stefan Zweig 1942, wenn mich nicht alles täuscht, das Leben nimmt und Thomas Mann überhaupt nicht empathisch reagiert, so nach dem Motto Verzweiflung im Exil hat ihn dazu getrieben und sich sogar weigert, sich positiv sozusagen in einer Gedenkschrift zu diesem Schriftsteller, den er eigentlich sonst auch durchaus geschätzt hat, sich da irgendwie zu beteiligen an so einer Gedenkschrift, weil er sagt, wie kann er jetzt gehen, wo wir doch diese Aufgabe haben. Und das ist natürlich auch schwer, also das ist natürlich einerseits, hat das was sehr Großes, zu sagen, nein, wir haben die Pflicht hier zu bleiben, wir haben die Pflicht zu kämpfen, wir haben die Pflicht zu sagen, hier außen ist auch Deutschland. Aber es ist natürlich ein dermaßener Mangel an Empathie, der natürlich auch schwer erträglich ist. Und das gilt natürlich für viele Sachen, sexistische Bemerkungen, misogyne Tendenzen, sagen, antisemitische
frauenfeindliche
Bemerkungen.
Julia, ich glaube, dass, also ohne überhaupt irgendetwas von dem relativieren zu wollen, was du gesagt hast, müssen wir doch, glaube ich, an einem Punkt aufpassen, nämlich, dass wir nicht sozusagen bestimmte Reinheitsvorstellungen sozusagen, wie auf Thomas Mann sozusagen applizieren. In dem Sinne, dass es in gewisser Weise sozusagen an jeder Stelle in diesem tausendseitigen Tagebuchwerk, in den Briefen, in diesem ganzen Werk, überall so zugehen muss, dass es unseren Vorstellungen von Diversität, Pluralität, Gerechtigkeit, Demokratie und so weiter entspricht, sondern es ist halt, es ist messy. Ja. Und man findet auch in seinen Aussagen zur Demokratie, wenn ich jetzt diese metareflexiven Überlegungen mal einbeziehe, dann ist das ja zum Teil krude. Er ist kein politischer Theoretiker, er ist nicht Hannah Arendt. Und die Dinge, die er formuliert, die gehen hinten und vorne oftmals auch gar nicht auf. Wenn er versucht, Walt Whitman und die deutsche Romantik, Novalis, zusammenzudenken, dann ist das einfach nicht schlüssig. Und das muss man natürlich auch benennen, kritisch benennen. Das ist überhaupt keine Frage. Nur der Punkt ist der, verlieren wir doch bitte das Gesamtbild nicht aus dem Blick. Und das passiert eben nicht in deiner Äußerung, das will ich damit nicht sagen. Aber es passiert häufig dann zu sehr, dass man hineingeht in so ein Whataboutism. Aber er hat doch, hier schreibt er doch. Und da hat er doch das gesagt. Und daran sehen wir doch, er meint es gar nicht ernst. Und da würde ich eben einfach sagen, akzeptieren wir auch die Widersprüche. Thomas Mann ist ab den 20er Jahren großer Freund Walt Whitmans gewesen. Bei Walt Whitman heißt es, do I contradict myself? Very well then, I contradict myself. Und diese Widersprüche mal anzunehmen und zu akzeptieren, ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt.
Also ich denke, er bekämpft auch den Bruder Hitler in sich selbst. Und gerade deswegen kann er auch an vielen Stellen sehr, sehr scharf analysieren. In Bezug auf Stefan Zweig möchte ich noch nachtragen, also mir ist der Mangel an Empathie in Bezug auf den Suizid von Klaus Mann viel befremdlicher als
sein Sohn.
Sein Sohn Klaus, als Bezug auf Stefan Zweig, weil Stefan Zweig war im Grunde genommen das Pendant zu Thomas Mann in Südamerika. Das war kein einsamer, verzweifelter Emigrant, das war ein Mann, der wirklich etabliert war, der großes Publikum um sich versammelte, in Buenos Aires zum Beispiel, genauso ein großes Publikum wie Thomas Mann, ein wohlhabender Schriftsteller auch, und der eben an seiner Verzweiflung gescheitert ist.
Darf ich einmal intervenieren? Ich will ein bisschen dagegenhalten und mal die Frage stellen, wer sind wir denn eigentlich? Dass wir jetzt urteilen, wie Thomas Mann über den Suizid seines Sohnes urteilt. Steht es uns eigentlich an dazu, das meine ich eine offen gemeinte Frage, steht es uns eigentlich an dazu, eine Meinung zu haben und dann mehr noch, gewissermaßen das irgendwie ins argumentativ ins Feld zu führen und zu sagen, naja, ganz so war er ja nicht. Und das, ich habe damit irgendwie sozusagen, ja, ich habe damit gewisse Probleme, ehrlich gesagt.
Ja, aber sind es nicht legitime Bedürfnisse einer Öffentlichkeit, gerade auch, wenn es, sagen wir mal, anfängt, schmutzig oder unappetitlich zu werden, zu sagen, na, das gehört eben auch dazu. Das ist bei Wagner so, das ist bei vielen anderen so. Frau Schöll?
Klaus Mann hat das übrigens selber seinem Vater auch vorgeworfen und übrigens auch seinem Onkel Heinrich Mann, weil beide in ihren Anti-Hitler-Essays, also im Falle seines Vaters eben Bruder Hitler, eben sexistisch werden. Und auch also dieser schöne Satz aus Bruder Hitler, er kann nichts, was ein Mann kann. Er kann kein Kind zeugen, er kann kein Automobil lenken, er kann kein Pferd reiten und so. Also diese martialische Männlichkeit. Und Klaus Mann hat völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass es natürlich keine besonders plausible Strategie ist, sozusagen den Gegner mit den eigenen Waffen zu schlagen, wenn man diese Waffen moralisch verachtet. Also wenn man sozusagen das Sexistische des Gegners verachtet.
Lassen Sie uns doch mal versuchen, auf dem Boden des bisher Gesagten eine Brücke in die Gegenwart zu schlagen, auch aus den Erfahrungen vielleicht auch mit Ihren Studierenden, also sage ich jetzt mal junge Menschen, die nach 1990, 2000 oder sowas geboren sind. Welche Fragen lassen sich von heute vielleicht an so ein Werk stellen? Rolf Hüllmann hat mir in einem Telefongespräch mich nochmal auf frühe Erzählungen aufmerksam gemacht. Ich dachte immer, ich würde mehr oder weniger alles kennen, aber da gibt es Erzählungen, wo man denkt, Mensch, das passt total in unsere Diskussion über die vulnerable Gesellschaft, die Post-Corona-Gesellschaft, die Identitätssucher, die geschlechtliche Selbstbestimmung und so weiter. Was meine ich? Solche Erzählungen wie Luischen oder Gerecht, wo es um Erotik geht, wo es um Altersunterschiede geht, wo es um die Frage nach Ehe geht, wo es um die Frage von Natur geht, wo es um Geschlechterrollenwechsel geht und so weiter.
Ja, und das ist etwas, wie gesagt, wo ich keineswegs auf irgendwelche Vorbehalte stoße in den Seminaren. Ich habe beim Propheten schon erwähnt.
Nur, gut, Sie sind auch in Köln, das ist San Francisco am Rhein, da ist man sehr liberal.
Ja, wahrscheinlich, also das kann sein, aber es ist auch so, dass eben diese fluiden Geschlechtsidentitäten interessant sind für Studierende, aber eben auch Abwehr von sexueller Aggression, da geht es dann um Gerecht, wo eine Frau sich wirklich MeToo-mäßig schon zu wehren weiß. Es geht etwas milder, ist das genauso in der Geschichte Ein Glück, die übrigens eine der Lieblingsnovellen Franz Kafkas war. Es geht um Adoleszenzprobleme, männliche Adoleszenzprobleme, in Villape und Do Escobar sich prügelten. Es geht eben auch um merkwürdige Verschwörungstheorien, zum Beispiel beim Propheten. Das sind alles Texte, die bei den Studierenden sehr gut ankommen. Genauso wie die weltläufige, internationale, mondäne Atmosphäre in Felix Krull.
Casina. Er legt so ein bisschen die Stirn in Falten und grummelt so, oder?
Nicht grummelt überhaupt nicht. Nein. Ich wollte dem einfach nur zustimmen. Das eine sind sicherlich die Inhalte und es geht mir auch häufig so, dass ich da Bezüge sehe. Das mag an mir liegen, wenn ich sie dann im Seminar oder in der Vorlesung so ausbreite, dann wird es manchmal ein bisschen zu evident. Also ich erlebe immer, dass die Studierenden diese Bezüge gern selbst herstellen möchten und es nicht von mir serviert bekommen wollen. Also mit solchen Formen der Aktualisierung, das ist didaktisch etwas tricky für dich, ist meine Erfahrung. Wenn ich sehe, wenn ich schaue, wo habe ich die stärksten Reaktionen und wo schließen meine Studierenden an, dann kommt es am Ende doch immer wieder zurück auf die Sprache. Das gilt für die politischen Schriften, über die wir jetzt schon ausführlich gesprochen haben, wo Thomas Mann es doch vermag, manchmal auch in sehr einfachen oder kurzen, knappen Formulierungen bestimmte Phänomene auf einen Begriff zu bringen und damit allererst handhabbar zu machen, die uns heute auch betreffen. Und den Bezug muss man dann gar nicht mehr herstellen, wenn es um Fragen von Autoritarismus, Populismus, Faschismus und so weiter geht. Und das andere, wenn ich ans Werk denke, sind es oft auch sind sozusagen kleine Dinge, es sind Szenen, es sind einzelne Formulierungen, die einem die Kehle so zuschnüren. Also wenn Thomas Buddenbrooks nach dieser langen Schopenhauer-Lektüre da sitzt und sagt, dieses Leben, das ist nichts anderes als ein unendlich peinlicher Irrgang. Er sagt nicht nur Irrgang, er sagt nicht nur peinlich, sondern unendlich peinlicher Irrgang. Dann setzt sich das in dem Moment fest. Oder auch die Komik, um auf Buddenbrooks nochmal zu sprechen, Gerda Buddenbrook, diese ätherische, fast vampirhafte Frau, die wird dann dargestellt, wie sie einmal aus dem Zimmer kommt, immer ja nur verdunkelt lebt und sie kommt raus mit diesem langen, schweren Samtkleid, blass und blau unterlaufende Augen und wie diese, ja, diese speziellen Frauenfiguren bei Thomas Mann eben aussehen. Und dann kommt der wirklich maliziöse Erzählerkommentar, das war sie nun, die Mutter aller künftigen Buddenbrooks. Und das sitzt so, es ist so dramaturgisch genial, dass diese Szene, man muss noch nicht den ganzen Roman oder so, sondern dass diese Szene einfach haften bleibt.
Das sind keine Romane, das sind Drehbücher, ne? Das sind perfekte Filme. Ne?
Das sind perfekte Filme und ja, das ist eben auch ein Widerspruch zu dem, was man sagt, ja, das ist alles so ausziseliert, das sind so lange Sätze. Nein, es ist sehr oft sehr pointiert, auf den Punkt gebracht und gerade deswegen bleibt es haftend. Mhm. Das ist ja auch gerade in diesen Kurztexten, die ich gerade erwähnt habe, auch eine ganz prägnante novellistische Konzentration, die in diesen Texten enthalten ist und die das ist eben auch die Vielseitigkeit Thomas Manns. Er hat diese epische, homerische Breite in den Josefs-Romanen und er hat eben diese kurzen, pointierten Skizzierungen in den Romanen, aber auch in den Novellen.
Und gleichzeitig ist Thomas Manns Werk auch, ich sage mal zu meinen Studierenden, es ist, wenn man sich damit beschäftigt, dann hat man sich mit sehr vielen Dingen beschäftigt und von hier aus führen die Pfade überall hin. Ja. Wenn ich nur mal das Beispiel Richard Wagner nehme, der ja so unglaublich bedeutend ist für Thomas Mann, und mir dann diese Äußerung anschaue, selbst noch in den Betrachtungen des Unpolitischen, über die wir noch nicht viel gesprochen haben, da sagt er über das Werk Richard Wagners, dass es auf der einen Seite eine eruptive Offenbarung deutschen Wesens und fügt dann an, aber zugleich dessen schauspielerische Darbietung und das geht bis ins Parodistische, bis ins Groteske. Oder in der Novelle Tristan, wo ja auch Wagner eine zentrale Rolle spielt, aber auch gleichzeitig fasziniert und komisiert, karikiert geradezu. Und diese Brechung ist so interessant, wenn ich mich mit Wagner beschäftigen, will, dann aus dieser hochambivalenten Perspektive, dann komme ich dem näher.
Das Burleske der Verkleidung in dieser frühen Geschichte Luisien. Ja. Oder auch, er packt ja auch wirklich heiße Eisen an. Ich habe gerade noch mal Die Betrogene von 1953 gelesen, eine der letzten Erzählungen, die im Rheinland spielt. Da geht es um nichts weniger als um Klimakterium und um Gebärmutterkrebs. Eine Frau, die was erlebt, erlebt sie das Ostern ihrer Weiblichkeit?
Ja, prüde ist er nirgendwo.
Ja, genau. Sagen. Und da kommen wir zu den großen Problemen. Ja, genau. Also ich stimme dem zu, dass man Studierende überhaupt nicht damit abholt, was historische Literatur betrifft, dass man sagt, was hat das mit eurer Lebenswelt zu tun?
Okay.
Weil sie sind durchaus natürlich reflektiert genug, um zu sagen, dieser Text interessiert mich aus einer historischen Perspektive heraus. Wie Kaisina auch schon sagte, sie haben ein gutes Gespür für die Komik, für die Erzähldetails. Also wir reden viel über Räume, Settings, Innenräume, Außenräume, was spielt drinnen, warum muss ich erfahren, welche Tapete bei den Buddenbrooks an der Wand hängt und so. Also über solche Sachen, da können die sich richtig reinsteigern. Und was natürlich auch stimmt, ist, sie lernen etwas über die Zeit. Sie lernen etwas über Philosophie der Zeit, über Musik etc. Wir reden über Schopenhauer, wir reden über Nietzsche, wir müssen über Wagner sprechen, wir sprechen über das Kaiserreich. Also wir ordnen Dinge ein. Vieles von dem wissen sie gar nicht. Sie sind nie konfrontiert worden mit der Psychoanalyse oder so. Also das sind Dinge, die man natürlich wunderbar tun kann. Aber wenn man merkt, wie, also der Tristan ist sozusagen noch ein Beispiel, dass da gehen sie noch mit. Das ist aber natürlich schon schwierig zu verstehen, wenn man die Musik von Wagner nicht kennt. Sagen, ne? Aber wenn sie andere, also gerade Die Betrogene zum Beispiel, ist eben ein wirklich frauenfeindliches Stück Literatur. Also das ist ein dermaßenes Vorführen dieser Frau im Klimakterium. Da reagieren die auch, also meine Studierenden, sehr empfindlich bei solchen Texten. Ja. Und ich glaube, dass sie das zu Recht
Also der Füllmann würde das wahrscheinlich in einem Seminar über Body Positivity und ähnliche Dinge vielleicht verwenden.
Ja, absolut, das ist ganz klar. Und Sie müssen immer auch bedenken, also erstmal komme ich von der Didaktik her, deswegen ist der Transfer zur Lebenswelt legitim. Und natürlich schließt er die Historisierung nicht aus. Möchte aber so ein bisschen widersprechen, das heißt widersprechen, andere Akzente setzen. Kaisina hat ja auch die Breite des Werks von Thomas Mann betont. Also es gibt eine Trias intellektueller, selbstbewusster Frauen bei Thomas Mann. Alle drei haben, da kommt dann wieder der Bezug zur heutigen Zeit, Migrationshintergrund. Es gibt Dunja Stegemann in Gerät. Recht. Das ist wirklich eine Gouvernante, die einen übergriffigen jungen Mann zurechtweist. Mhm. Und sie ist auch eine Intellektuelle, die sich das selber erarbeitet hat, ihre Intellektualität. Dann gibt es Lisaweta Iwanowna in Tonio Kröger, die dem etwas verwirrten Künstler Tonio den Kopf wäscht. Auch eine Repräsentantin der damaligen russischen Intelligenz. Ja, und das Ganze wird getoppt.
Als Feminist höre ich da gerade raus.
Ja, absolut. Und das Ganze wird getoppt durch Imas Pöhlmann. Imas Pöhlmann, die etwas Sensationelles für die Zeit des Wilhelminismus tut. Sie studiert Mathematik und sie wäscht nicht einem Künstler, sondern sie wäscht dem Prinzen eines deutschen Regionalstaates den Kopf, im wahrsten Sinne des Wortes, indem sie ihn bildet. Und zusätzlich, da kommt dann wieder der Transfer in die Gegenwart, sie ist das, was man in den USA eine Person of Color nennen könnte. Sie sagt auch, ich leide in den USA unter Rassismus, man nennt mich eine Farbige. Also das sind auch Frauenfiguren bei Thomas Mann. Es gibt eben nicht nur Rosalies und Gabriele Klöterjahns.
Ja, genau.
Und Gerda von Rindlingen.
Gerda von Rindlingen.
Ja, ja, oh, ja. Friedemann.
Absolut einer meiner favorisierten Texte, der kleine Herr Friedemann, diese Erzählung, wo der kleine Verwachsene, in Anführungszeichen, Herr Friedemann,
mit dem berühmten Satz anfängt, die Amme hatte die Schuld, weil er vom Tisch gefallen ist und deshalb
damit ist alles klar.
Aber Julia, man könnte doch sagen, gerade der kleine Herr Friedemann setzt doch auch eine toxische Weiblichkeit ins Bild, oder?
Stopp! Genau. Und da kommt jetzt Frau Schöll ins Spiel, die dann mit ihren Studierenden den kleinen Herrn Friedemann wirklich auseinanderlegt und die Frage stellt, woher wissen wir überhaupt irgendetwas über Gerda von Rindlingen? Und wenn wir uns diese Erzählung sehr genau angucken, und da kann man natürlich wunderbar Erzähltextanalyse üben mit Studierenden, dann fällt uns auf, dass wir einen einzigen indikativen Satz haben, wo irgendwie sowas steht wie, dass sie ihn böse anguckt oder so. Der Rest ist interne Fokalisierung. Also wir sehen diese Figur aus der Perspektive des kleinen Herrn Friedemann und er sieht sie so. Er sieht sie als eine femme fatale, die ihn in den Abgrund reißt. Aber keine Erzählinstanz ist da, die uns das bestätigt. Also von daher müssen wir wirklich, wirklich sehr genau, also sie gilt immer so als die große femme fatale und ich wehre mich immer sehr gegen diese Interpretation. Vielleicht ist sie das, aber wir wissen es schlicht nicht. Wenn wir uns diesen Text genau angucken, dann haben wir ganz am Schluss eine kleine Bemerkung, wo klar ist, was sagt die Erzählinstanz,
grade,
dass sie verächtlich aussieht.
Aber gerade dieser letzte Satz, wie lange leiden sie darunter, sinngemäß, der hat es dann doch in sich, ne?
Ja gut, aber die Frau hat sozusagen, wir wissen nicht, ob an die Frau an irgendetwas schuld ist. Und deswegen rate ich meinen Studierenden immer sehr dazu, ganz genau zu gucken, weil das sind natürlich für mich die raffiniertesten Erzählinstanzen des 20. Jahrhunderts, also die uns permanent sozusagen aufs Glatteis.
Ich will nochmal den Titel unseres Gesprächs im SWR Kulturforum in Erinnerung rufen, Betrachtung eines politischen, wer war Thomas Mann. Kaisina, ich weiß von Ihnen, dass es, glaube ich, so einen Zusammenklang gibt, dass man von Deutscher Republik von 1922 mit dem Zauberberg zusammenlesen sollte. Man kann mit dem einen anfangen, um zum anderen zu stoßen oder auch umgekehrt, ne?
Naja, erstmal fallen diese beiden Texte ja in der Entstehung zusammen, also ungefähr bei der Hälfte des Zauberbergs, also Thomas Mann die Hälfte dieses Romans geschrieben, da schreibt er die Rede von Deutscher Republik. Das beides fällt in eins. In der Tat kann man diese Texte
in einer Zeit zunehmender weltanschaulichen Extremismus.
Ja, unter anderem ja die Ermordung des Reichsaußenministers Walter Rathenau. Das ist ja ein ganz jüdischen, durch eine rechtsextremistische Terrororganisation.
Die Organisation Konsul.
Ist eines der auslösenden Momente für diese Republikrede. Und das geschieht an einem Schreibtisch, ja, diese beiden Texte, die da entstehen. Und natürlich kann man sagen, dass das, was im Zauberberg am Ende nicht gelingt, dass diese polyphone Gesellschaft, diese vielstimmige Gesellschaft auf dem Berghof, europäische Gesellschaft da irgendwie in Frieden lebt oder auch einfach nur irgendwie zurechtkommt miteinander. Es mündet ja in Gewalt, faktische Gewalt. Nicht nur in den Krieg, sondern vorher ja in Pistolenduell. Diese Gereiztheit immer mehr zu. Dass diese Republikrede genau darauf reagiert, indem sie überlegt, ja, wie könnte es denn sonst gehen? Und die Antwort ist eben die Demokratie. Die Demokratie ist die einzige Staatsform und Gesellschaftsform, die eine irgendwie friedliche Koexistenz der Einzelnen und der Verschiedenen ermöglichen könnte. Und insofern ist es die Antwort auf das, was sich in dem Zauberberg eben nicht mehr lösen lässt.
Denn es ist ja die große Zeit des Antirepublikanismus. Ne? Also auch hier neben mir liegt ein berühmtes Buch von Nietzsche, von Ernst Bertram. Also die Zeit der Demokratiefeindlichkeit war so enorm, das können wir uns heute gar nicht vorstellen. Darum ist es, glaube ich, gerade heute doch so reizvoll, Frage an den Didaktiker Rolf Hüllmann, das zu lesen. Wie hat der in dieser Zeit der bewaffneten Massenorganisation, rechts wie links und so, wie hat er darauf reagiert? 4 Wochen nach Wahlerfolg der Nazis hält er seine deutsche Ansprache, Appell an die Vernunft. Ne? Da ist er, wird er zum Aktivisten.
Mhm. Ja, er wird zum Aktivisten. Und man muss natürlich auch sagen, er hat im Zauberberg auch schon prognostische, Kaisina nennt das also vorsichtig immer, prognostische Qualitäten in Bezug auf viele Entwicklungen. Also NAFTA präfiguriert im Grunde genommen den Frankismus und vielleicht sogar auch Khomeini.
Gottesstaat.
Den Gottesstaat, genau. Und das ist natürlich wirklich auch interessant, wie Thomas Mann aus den ideologischen Substraten seiner Zeit auch Dinge konstruiert, die wirklich auch später erst volle Aktualität gewinnen, auch natürlich auch Widersprüche aufzeigt.
Auf die Gefahr hin, etwas zu didaktisch zu sein, Frau Schöll, womit, mit welcher Einstiegsdroge ködern Sie Ihre Studenten?
Mit den frühen Erzählungen und dem kleinen Herrn Friedemann immer. Aber ich wollte noch kurz was ergänzen zu dieser Bruch, also was heißt Bruch im Zauberberg, merkt man schon, natürlich, dass sich politisch etwas verändert. Also Kaisina hat es ja gut beschrieben, wie sozusagen in der Mitte dieses Romans Thomas Mann sich verändert politisch und wir das im Roman auch anmerken. Und so ist es natürlich auch mit vielen anderen Texten. Und das ist schon spannend zu sehen, wie so Texte, die über lange Zeit entstehen, wie der Josefsroman oder später auch Lotte in Weimar, ein Roman über Goethe, eigentlich ein politischer Text wird im Exil. Also wie er sozusagen unter der Maske, wie viele Exilanten, unter der Maske des historischen Schreibens dann Aktualität hineinbringt. Also womit ködere ich meine Studierenden? Ich ködere sie immer mit der genauen Lektüre, weil die macht Spaß bei Thomas Mann. Und das funktioniert, glaube ich, mit fast allen Texten. Ich hatte mal, ich habe einmal in meinem Leben die Unverfrorenheit gehabt, ein Hauptseminar nur zu Josef und seine Brüder zu machen. Oh, 2000 Seiten, 4 Bände. Und ich glaube, 6 oder 7 Aufrechte sind erschienen und haben das tapfer gelesen.
Das waren aber Theologen oder Archäologen, keine Germanisten.
Ja, alles Mögliche, genau. Und darunter war ein chinesischer Gaststudent, der mir wahnsinnig leid tat, weil ich dachte, Gott, wir finden doch irgendetwas Lesbares für Sie. Und er blieb bis zum Schluss dabei und er hat sich wirklich tapfer bemüht. Und irgendwann sagte ich in der Sprechstunde zu ihm, sagen Sie, aber sie hätten ja auch einen einfacheren Weg gehen können und so und ein anderes Thema wählen können. Es gab genug andere Seminare. Und er sagte, sein Dozent in China hätte ihm gesagt, wenn er das Abendland einmal verstehen möchte, müsste er Josef und seine Brüder lesen. Und dann habe ich gedacht, das ist ein sehr guter Grund, hier zu sein.
Also. Womit ködern Sie Ihre Leute? Machen Sie einfach einen Aushang und sagen, Thomas Mann, frühe Erzählung, reicht das?
Nee, das reicht nicht. Und ködern ist nicht mein Ansatz, glaube ich. Also ich würde sie nicht verschrecken wollen mit den Betrachtungen eines Unpolitischen oder dergleichen. Das würde ich nicht tun wollen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich an der ersten Stelle versuche, meine eigene Begeisterung für diese Texte zum Ausdruck zu bringen, was ich daran interessant finde, um eine Option erstmal zu ermöglichen. Irgendwie versuche ich die Studenten dazu zu bewegen, da mitzugehen, intellektuell und dann irgendwann eben auch emotional. Ich habe eben den Eindruck, es braucht irgendwie so einen Anfangsmoment, bei dem die Studierenden sehen, na gut, wenn der das jetzt so super und interessant findet und spannend findet und so elektrisierend geradezu, dann ist da vielleicht auch irgendwas dran.
Sie greifen zu den frühen Erzählungen, Herr Füllmann, ne?
Auch, natürlich, aber
vor 1900.
Nicht unbedingt vor 1900, also ich würde
sagen, Venedig ist 1911, glaube ich.
Ne? Ja, genau, aber das, wie gesagt, das ist kein vor dem Ersten Weltkrieg, würde ich sagen. Tod in Venedig kommt übrigens auch bei vielen Studierenden sehr gut, weil es ein sehr vielschichtiges Werk ist. Das ist ja ein mehrfacher Schriftsinn, der hier obwaltet. Die persönliche Begeisterung springt eigentlich sehr schnell über, das muss man ganz klar sagen. Psychologische Studien der Bajazzo zum Beispiel über das sinnlose Leben eines Erben, der aber dann doch sein eigenes Schicksal stilistisch wunderbar niederschreiben kann. Das ist dann so ein interessanter Widerspruch. Die persönliche Begeisterung und eben die Feinheit der psychologischen Zeichnung und auch eben bestimmte interkulturelle und kulturelle Aspekte. Der Funke springt bei Thomas Mann eigentlich recht schnell über.
Mit dem Playmobil Thomas Mann, der jetzt in limitierter Auflage erhältlich ist, haben wir angefangen bei Josef und seine Brüder. 1500 oder 2000 Seiten fast haben wir aufgehört. Betrachtung eines Politischen. Wer war Thomas Mann? Am 6. Juni wird er 150 Jahre alt. Darüber sprachen Frau Professor Dr. Julia Schöll. Sie lehrt in Braunschweig an der Technischen Universität. Zuletzt hat Rolf Füllmann gesprochen, Privatdozent an der Uni in Köln. Und nicht zuletzt Kai Sina, Professor für Literaturwissenschaft an der Uni Münster. Alle haben einschlägig publiziert und Bücher dazu vorgelegt. Ich bin froh, dass wir zusammengefunden haben und danke Ihnen sehr. Und nichts wie hinein ins riesige Werk, egal ob politisch, literarisch, essayistisch oder was auch immer. Vielen Dank.